Ich bete noch mal kurz um Gottes Hilfe. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Vater, dein Wort ist vollkommen, es ist genug, es wird uns ernähren. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Gemeinschaft des Glaubens, die uns verbindet, und die Liebe untereinander. Ich danke dir, dass wir dein Leib sind, Herr Jesus, und bitte dich jetzt, dass du uns dienst am Wort und dass wir gestärkt werden. Ja, und wie der Bruder auch schon gesagt hat, dass wir von dir verändert werden, so wie du es willst. Amen.
Amen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich will noch kurz 5 Menschen vorstellen. Die erste Person bin ich. Mein Name ist Declan. Ich bin 30 Jahre alt. Als ich 18 war, bin ich zum Glauben gekommen. Und seitdem laufe ich Jesus hinterher, so gut es geht. Und habe ihn als sehr, sehr treu erlebt in dieser Zeit. Ich hoffe, ihr alle auch. Die zweite Person ist meine Frau Johanna, die hier hinten sitzt. Die dritte Person ist Paulus. Die kennt ihr wahrscheinlich, den Paulus. Er ist Apostel. Er ist auch jemand, der von Jesus bekehrt wurde, Jesus nachgefolgt ist. Und wie fast immer, wenn man von ihm hört, sitzt er im Gefängnis. Die vierte Person ist Philemon. Philemon könnte Pastor sein, das weiß man nicht genau. Eine Gemeinde trifft sich bei ihm in der Wohnung. Er hat einen guten Ruf. Scheinbar ist er dafür bekannt, dass er andere Christen ermutigt im Glauben. Und man fühlt sich wohl in seiner Nähe. Er ist ein Mensch, der ermutigen kann und helfen kann. Und er ist durch Paulus selber zum Glauben gekommen. Und ich schätze mal, dass die sich relativ gut kannten dadurch. Paulus lobt ihn und seinen Glauben und seine Liebe. Und dieser Philemon besitzt mindestens einen Sklaven namens Onesimus, die fünfte Person. Das ist nichts weiter Besonderes gewesen, auch für einen Christen. Also ihr denkt jetzt vielleicht, wie kann man denn als Christ einen Sklaven besitzen oder noch mehr als einen vielleicht? Das war eine Frage der Zeit, bis sich ein reicher Mensch bekehrt oder ein Mensch, der reich genug ist, um einen Sklaven zu besitzen. Dieser Sklave, Onesimus, ist vor seinem Herrn Philemon geflohen, wahrscheinlich auch da Geld mitgenommen auf die Flucht. Ist ja klar, dass er dann irgendwas braucht oder vielleicht irgendwelche materiellen Dinge gestohlen von seinem Herrn. Und Onesimus ist bis nach Rom gelangt auf dieser Flucht, wo er durch Gottes Vorsehung den inhaftierten Paulus trifft und durch Paulus zum Glauben kommt und auch von Jesus verändert wird, so wie wir das uns heute Morgen wünschen, und dann ein Diener von Paulus wird oder ein Mitarbeiter. Paulus ist ja im Gefängnis, also er ist auf Hilfe angewiesen. Und dieser Philemon konnte wohl nicht von Gott entkommen. Er ist vor seinem christlichen Hausvater geflohen und ist direkt bei dessen Freund, der ein Prediger ist, gelandet. Vielleicht geht es dir auch so. Es gibt immer wieder Menschen, die äußerlich einer Gemeinde angehören, aber innerlich immer noch vor Gott auf der Flucht sind. Das geht auch in Kindern vielleicht so. Sie denken vielleicht, oh, zum Glück bin ich hier aus dem Gottesdienst raus, jetzt sind sie bei Stefan, sie können also auch nicht entkommen vor Gottes Wort, so wie Onesimus. Sklavenflucht war auch völlig normal damals. Es gab verschiedene Möglichkeiten jetzt für Onesimus. Er könnte sich einer Bande anschließen. Er könnte einfach abtauchen. Das ist schwer, dann muss er gucken, was er zu essen bekommt. Das Land verlassen, das hat er scheinbar versucht. Er hätte vielleicht noch in einem Tempel, also in einem heidnischen Tempel vor allem, fliehen können. Und dann wäre er da, hätte er möglicherweise dort aufgenommen werden können. Aber auch als eine Art Diener. Also er hätte sich dem Gott dieses Tempels als Sklaven hingegeben, dann wäre er auch gewissermaßen in Sicherheit. Es gab professionelle Sklavenfänger, die entlaufenen Sklaven quasi aufgespürt haben. Die Strafen waren extrem, also Onesimus riskiert sein Leben letzten Endes auf dieser Flucht. Prügel wäre das Allermindeste. Im schlimmsten Fall der Tod, im allerschlimmsten Fall die Kreuzigung. Also wenn er, wenn in an demselben Tag, wo er flieht, ein Sklaven, eine Massenflucht oder ein Aufstand oder sowas in der Art gewesen wäre, dann wäre er mit da mitgehangen, mitgefangen sozusagen, oder andersrum sagt man das ja. Und das wäre ganz schlimm für ihn gewesen. Für Paulus ist das jetzt eine unmögliche Situation. Was soll er mit dem Onesimus machen? Ihn behalten oder ihn zurückschicken? Zurückschicken ist gefährlich für Onesimus. Ihn behalten wäre illegal für Paulus. Also schickt er ihn zurück. Er schickt Philemon zurück und wählt die Versöhnung. Er müsste er schickt Onesimus zurück und müsste zu ihm gesagt haben, sowas in der Art wie, wir stellen uns jetzt deinem Problem. Also der arme Onesimus ist ja gläubig geworden, vermutlich empfindet er eine Mischung aus Angst und Reue. Es ist ganz schwer. Es wäre so ähnlich, wie wenn bei euch in der Stadt jemand aus einer kriminellen Szene sich irgendwie bekehren würde. Ein Drogenabhängiger oder so jemand. Er hätte sofort Anwendungsschwierigkeiten mit dem Evangelium. Und ihr als Gemeinde auch. Ihr hättet da schwierige Entscheidungen zu treffen. Hier ist nämlich das Problem. Für Philemon ist das Problem, er müsste wütend sein, verletzt, enttäuscht, entehrt, also auch bloßgestellt als Sklavenbesitzer und obendrein noch finanziell geschädigt. Vielleicht seid ihr das auch manchmal, ihr denkt, es gibt einen Konflikt mit der Person, jetzt schuldet er mir auch noch Geld, diese Person, das ist dann ganz unangenehm. Onesimus, wie gesagt, hat Angst, Schuld, Schamgefühle. Und zwischen diese beiden wirft sich Paulus jetzt als Friedensstifter und schreibt dabei den Brief an Philemon, den Philemon-Brief. Und ich würde gerne heute mit dem Text, einfach den Text durchgehen mit euch als ersten Schritt und als zweiten Schritt ihn anwenden für unser Leben heute. Nebenbei, wenn wir den Text lesen, können wir Paulus bewundern, wie er Philemon gewinnen will. Also er könnte, das sagt er auch im Brief, als Apostel befehlen, und sich durchsetzen und würde gewinnen sozusagen. Er würde die Diskussion sozusagen beenden können, aber er will nicht die Diskussion gewinnen, sondern Philemon den Menschen. Und das ist etwas, das mir aufgefallen ist, als ich das Neue Testament studiert habe in den letzten paar Jahren. Es gibt ein verborgenes Thema im Neuen Testament, das nicht oft gepredigt wird oder irgendwie rauskommt, und das ist die Demut der Apostel. Weil Paulus hier wirklich das Recht hätte, zu entscheiden und zu bestimmen, aber er zieht sich selbst irgendwie zurück und macht das sehr sanftmütig. Und das finde ich sehr schön. Ich will euch das dann immer zeigen. Das Thema des Briefes könnte man so beschreiben, das Evangelium versöhnt uns miteinander. Oder das Evangelium verändert Menschen und Beziehungen. Vielleicht, wenn man es ein bisschen mehr auf den Punkt bringen will, unter Christen ist jede Beziehung zu retten. Bei uns gibt es kein Aufgeben in Beziehungen oder in Konflikten. Jesus erlöst nicht nur dich, sondern auch deine Beziehungen. Und in diesem Brief geht es jetzt darum, dass Paulus dem Philemon zeigen will, wie er diesen entlaufenen Sklaven aufnehmen soll. Normal, also auch für einen Christen vollkommen normal, wäre den Sklaven zu bestrafen. Das ist so, wie wenn ein Vater sein Kind bestrafen muss. Das passiert. Das ist normal. Und auch eine harte Strafe wäre völlig normal. Es geht um viel mehr als nur persönliche Rache. Ja, also du bist mein Sklave, du hast dich gegen mich aufgelehnt. Es geht um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wer seinen Sklaven nicht bestrafen würde, wäre eine Art Verräter für die anderen Sklavenbesitzer in der Nachbarschaft. Ein schlechter Sklave würde das zum Beispiel nehmen und auch fliehen, wenn er merkt, es hat keine Konsequenzen und so weiter. Aber im Evangelium wird trotzdem anders gehandelt. Und das ist das, was Paulus dem Philemon und später auch uns ans Herz legen will, dass wir nicht nach menschlichen oder weltlichen Maßstäben miteinander umgehen sollen. Keine Beziehung, will Paulus sagen. Keine Beziehung ist so zerrüttet und so zerstört und so kompliziert, dass sie das Evangelium nicht heilen kann. Und davon überzeugt, schreibt Paulus an Philemon, ich lese ab Vers 4, Vers 4, nicht weil ich die Einleitung nicht wichtig finde, sondern nur aus Zeitgründen. Ich danke meinem Gott immer, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke. Vers 4. Paulus betet für diesen Menschen, um ihn zu gewinnen. Nur so ganz nebenbei. So gewinnt man Menschen, indem man für sie betet. Er ist dankbar für das Wirken von Gott im Leben von Philemon. Vielleicht so als Kurzanwendung, für welche Christen und Gemeinden betest du? Und für welche Christen und Gemeinden bist du persönlich dankbar? Wo hast du sozusagen Interesse? Also wo fieberst du mit? Bei welchen Missionaren? Bei welchen Pastoren in der Ausbildung? Für Paulus war das völlig normal. Er sitzt jetzt im Gefängnis und hat scheinbar endlich Zeit für die Fürbitte. Es ist nicht so, dass er im Gefängnis sitzt und denkt, was soll ich jetzt machen? Es ist ihm völlig klar, ich soll beten. Wenn du krank bist, chronisch krank, ist vermutlich das Gebet etwas, das Gott dir schenken möchte, nicht als Zeitvertreib, sondern er schafft ja Umstände, in denen die Werke, die er uns gegeben hat, sich entfalten können. Also er betet für Philemon. Vers 5, warum ist er dankbar? Vers 5, weil ich von deiner Liebe zu allen Heiligen und von deinem Glauben an den Herrn Jesus höre. Er ist dankbar und lobt Philemon für seine Liebe zu den Christen und für seinen Glauben an den Herrn Jesus. Dieses Lob fasst alles zusammen, das, was wir werden wollen, wenn wir sagen, Gott soll uns verändern. Das ist das, was einen guten Gläubigen ausmacht, also einen reifen Gläubigen, der fest im Glauben steht. Es ist Glaube, der wirksam wird in Liebe. Auch das, Paulus fängt nicht an und sagt, ich bin Apostel, du machst einen Fehler, sondern er lobt den, mit dem er redet. Und es ist nicht dieses Komische, dass man ich glaube nicht, dass Philemon jetzt das Gefühl hat, Paulus lobt mich, damit er mich kritisieren kann, so wie wir das oft machen und wie es bei uns oft ankommt, sondern es geht noch weiter. Vers 6, ich bete, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das durch Jesus Christus in uns ist. Der Satz ist schwer zu deuten und deshalb auch schwer zu übersetzen. Die Frage ist, was er hier genau meint. Die Gemeinschaft deines Glaubens, spricht er an. Also ich glaube, dass er damit sagt, Beziehung zu Gott ist nichts, das privat versteckt bleiben kann. Also eine ganz private Beziehung zu Gott ist nicht möglich, sondern Glaube und Gemeinschaft gehen immer zusammen. Es ist Glaube, der in der Gemeinschaft wirksam wird. Zum Beispiel glaube ich, dass wir ein Leib sind, also wirke ich das irgendwie in meine Beziehungen mit euch hinein. Die Gemeinschaft deines Glaubens, man könnte sagen, wenn Glaube zu Gemeinschaft wird, ich glaube, so in etwa meint das Paulus, also wenn Glaube zu Gastfreundschaft oder zum Dienen, zum Zuhören, zum Geben und Helfen und Trösten und Ermutigen und Ermahnen wird, dann ist das die Gemeinschaft des Glaubens. Und das soll wirksam werden. Also es soll was bringen, es soll dem Leib Christi etwas bringen, dass Philemon zum Glauben gekommen ist. Und das ist das, was er für diese Beziehung zwischen Philemon und seinem entlaufenen Sklaven will. Also er betet für das, was er jetzt bei Philemon bewirken möchte, durch dieses Gespräch, könnte man fast sagen. Es ist ein sehr persönlicher Brief geworden. Vers 7. Ich habe nämlich viel Freude und Ermutigung wegen der Liebe oder wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt worden sind. Erquicken heißt hier so viel wie ausruhen lassen oder eine Pause gönnen. Das ist die, manche Leute haben das sehr gut drauf. Verena und Stefan Hahn zum Beispiel, das ist Gastfreundschaft, wo man sich einfach hinsetzen stellen kann, wo Leute bis abends um 12 bleiben, weil sie es gemütlich finden und sich wohlfühlen bei dir. So ist das wohl bei Philemon, er ist jemand, wo sich andere Menschen wohlfühlen. Philemon hat Paulus wirklich beeindruckt scheinbar. Die Frage ist, wie hat er diese Menschen, diese Christen erquickt? Es kann auch sein, durch seine finanziellen und materiellen Mittel. Er ist ja reich genug, um Sklaven zu haben. Oder reich genug, um Sklaven haben zu müssen. Also es bedingt sich auch gegenseitig. Wenn er so viel besitzt, dann braucht er eben Mitarbeiter. Und in der damaligen Zeit waren Sklaven der Ersatz für billige Arbeitskräfte, wie wir auch lieber das Billigste nehmen, ne, in solchen Fällen. Hier ist ein sehr interessanter Begriff. Er sagt, die Herzen der Christen sind erquickt worden durch Philemon. Da geht es um das Innere, wirklich wörtlich Gedärme und Eingeweide, also das, was man nicht von außen sehen kann, sozusagen, Gott sei Dank, sondern das Innere, das Wesen, das uns ausmacht von innen, da sitzt der Gefühle, das, was uns irgendwie als Mensch so, ja, das, sag es mal so, du weißt ja, wo es weh tut. Und das Innere, das spürst du manchmal, wird geheilt in der Gegenwart von besonderen Menschen. Und das kann Philemon. Er ist ein Erquicker der Herzen. Merkt euch das bitte. Paulus wird das auch gewissermaßen gegen Philemon benutzen bald. Vers 8. Deshalb, obwohl ich in Christus viel Freimütigkeit hätte, dir zu befehlen, das zu tun, was notwendig ist, bitte ich dich lieber wegen unserer Liebe. Hier ist wieder dieses Thema Demut beim Apostel Paulus. Er kennt Philemons Charakter, das sind so die Verse 4 bis 7, und deshalb will er lieber bitten, als zu gebieten. Er zeigt ihm nämlich jetzt, wie er mit Onesimus umgehen soll, mit dem Sklaven. Nicht mit Zwang, also nicht mit einer Meister-Sklave-Beziehung, weil das könnte Paulus auch. Er könnte eine Apostel-Jünger-Schiene jetzt benutzen. Aber er möchte lieber zeigen, wie man mit Menschen umgeht, auf einer Basis der Freiwilligkeit, ohne dass die Autorität vom Apostel schwindet. Die ist ja trotzdem so. Sein Wort ist Gottes Wort, auch in diesem Brief. Calvin sagt zu dem Vers, durch sein Beispiel zeigt Paulus, dass Pastoren versuchen sollen, Jünger sanft zum Ziel zu ziehen, statt sie mit Gewalt dorthin zu zerren. Also er legt ihm das vor, was er auch von ihm jetzt bald erwarten wird. Ich, Paulus, der ich nun ein alter Mann und ein Gefangener Christi Jesu bin, Vers 10, ich bitte dich, wegen meines Kindes, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Er macht es sehr spannend. Also jetzt erst nennt er sein eigentliches Thema. Es ist das letzte Wort in diesem etwas längeren Satz. Ich bitte dich, wegen meines Kindes, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Und da denkt Philemon bestimmt, oh, Paulus hat ein Kind gezeugt. Nein, wahrscheinlich hat er meint ein geistliches Kind. Er hat jemanden bekehrt. Er will bestimmt, dass ich Philemon diesen Neubekehrten irgendwie helfe. Also ich kann das ja, ich bin ja der Herzenserquicker. Er will bestimmt, dass ich ihm vielleicht irgendwie Gastfreundschaft zeige. Das kann ich, das mache ich gerne, das ist meine Gabe. Und dann hört er den Namen Onesimus. Und wer weiß, was er dann gedacht hat, als ihm der Brief vorgelesen wurde. Vielleicht von einem seiner anderen Sklaven. Den er eigentlich bestrafen sollte, sobald er ihn in die Finger bekommt. Den nennt Paulus seinen eigenen Sohn. So weit auch wieder das Thema Demut bei Leitern, bei Aposteln, wie tief er sich herabneigt, der Paulus, um einen Sklaven, einen kriminellen Sklaven, also dadurch, dass er flieht, ist er kriminell, und dadurch, dass er gestohlen hat, umso mehr, den nennt er einen Sohn. Und das ist Demut. Er will von Philemon eine demütige Reaktion. Also zeigt er ihm vorerst, wie Demut geht. Wie gesagt, normal wäre eine harte Strafe für diesen Sklaven aus den richtigen Gründen auf diese Strafe zu verzichten, wäre demütig. Aus den richtigen Gründen. So wie bei uns Demut auch immer mit dem Grund zusammenhängt. Sonst ist man feige. Also einfach nur ihn nicht zu bestrafen, aus anderen Gründen, wäre nicht demütig. Aber ich glaube, Paulus zeigt ihm hier, wie es geht. Er lebt es ihm vor. Vers 11. Jetzt geht es um Onesimus. Hier ist der einzige Satz, wo Paulus wirklich etwas über Onesimus lesen sagt. Vers 11, der für dich früher nutzlos war, ist nun für dich und für mich sehr nützlich. Hier ist auch ein schönes Wortspiel. Onesimus bedeutet eigentlich nützlich. Das könnte sogar ein Hinweis darauf sein, dass er schon als Sklave geboren wurde. So sind die meisten Menschen Sklaven geworden. Also die ersten paar Generationen werden gefangen in der Kriegsgefangenschaft oder sowas und ihre Kinder, die im Haus gezeugt werden, gehören dem Sklavenbesitzer, aber das nur nebenbei. Sein Name ist also so ein Sklavenname nützlich und er ist aber nicht sehr nützlich gewesen, weil er ja abgehauen ist. Selbst wenn er nicht auch noch Geld mitgenommen hätte, wäre das ein finanzieller Schaden, er ist unnütz geworden. Aber Paulus sagt, jetzt ist er nicht nur nützlich, er ist sehr nützlich. Für dich und für mich. Onesimus ist durch Jesus verändert worden. Da, wo Jesus ihn gefunden hat. Und was Paulus hier macht, ist, er verbindet jetzt alle Dinge mit dem Evangelium. Weil für viele von uns geht es wahrscheinlich noch so, mein Geld, mein Sklave, mein Ruf in meiner Nachbarschaft, mein Ruf in meiner Familie. Warum soll mein Sohn auf mich hören, wenn mein Sklave nicht auf mich hört? All diese Dinge. Mein Stolz ist gebrochen vielleicht dabei. Aber Paulus zeigt ihm, es geht um etwas viel Höheres als unsere kleinen Dinge, die uns irgendwie beschäftigen. Bei jedem Konflikt vergisst man alle Dinge, die man eigentlich weiß in der Gemeinde. Man weiß, man ist Teil des Leibes, Jesus ist für den anderen gestorben, ich bin genauso ein Sünder wie der andere, aber ich sehe nur noch mich und meine Bedürfnisse, meine Kränkung, was auch immer. Und Paulus sagt ihm, nein, er wurde von Jesus verändert und das ändert jetzt alles, weil es ein Mensch ist, der zum Glauben gekommen ist. Vers 12, ihn, also Onesimus, das heißt mein Herz, schicke ich zu dir zurück. Das ist ein sehr schöner Vers in diesem Brief. Bei diesem Vers habe ich mich in den Brief verliebt. Er sagt jetzt, mein Herz, ich bin emotional sehr an diesen Mann gebunden, denke daran, wenn du ihn siehst. Also es ist jetzt etwas schwieriger für Philemon, er ist ja mit Paulus befreundet, wie es in der Gemeinde auch oft ist, es ist dann wahnsinnig kompliziert mit Loyalitäten hier und da und was ist, wenn sich zwei streiten in der Gemeinde, was mache ich dann? Und Paulus sagt einfach, ich liebe euch beide, ich schicke dir mein Herz mit ihm. Und es ist dasselbe Wort wie in Vers 7. Es ist dasselbe Wort. Er sagt, er ist mein Herz. Philemon, du bist doch der Herzenserquicker. Und ich glaube, hier ist der Sack zu. Also jetzt kann Philemon eigentlich nicht mehr entkommen und der Rest des Briefes passiert von selbst. Philemon weiß, es würde im Widerspruch zu seinem neuen Leben in Jesus stehen. Also seine Gabe, die er von Jesus hat, andere Herzen zu erquicken, würde jetzt im Konflikt stehen mit seinem Recht, sozusagen. Und das ist das, was uns die ganze Zeit passiert in der Gemeinde. In den meisten Konflikten hätte man irgendwo ein Recht oder ein Recht auf irgendetwas, aber das würde im Widerspruch stehen zur neuen Beziehung, die entstanden ist. Hier ist auch nochmal ganz kurz direkt so als Anwendung, Paulus hat einen kriminellen Sklaven ins Herz geschlossen. Wenn er einen kriminellen Sklaven ins Herz schließt, um Christi willen, wie sehr treten wir das Evangelium mit Füßen, wenn wir aus welchen Gründen auch immer uns weigern, mit irgendjemandem, der auch zum Leib gehört, Gemeinschaft zu haben oder richtige Gemeinschaft zu haben. Man kann ja so eine halbherzige Gemeinschaft haben, aber sie wirklich ins Herz zu schließen, das ist erstaunlich bei Paulus. Wie gesagt, also mir fällt auch kein Beispiel ein, zumindest kein politisch korrektes, und ich predige jetzt zum ersten Mal, deswegen bin ich vorsichtiger, aber es gibt nichts Vergleichbares mit einem kriminellen Sklaven im ersten Jahrhundert in unserem Land, in unserer Zeit. Also ich wüsste nicht, wen du ins Herz schließen müsstest, um hier Paulus nachzuahmen. Ich wüsste es wirklich nicht. Vers 13, ihn, also Onesimus, den entlaufenen Sklaven, ihn hätte ich bei mir behalten wollen, damit er mir an deiner Stelle diene in meinen Fesseln für das Evangelium. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine gute Handlung nicht aus Zwang, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht wurde er aus folgendem Grund für eine Zeit von dir getrennt, damit du ihn ewig zurückbekommst. Jetzt hat Paulus sogar die Vorsehung als Verbündeten in seiner Argumentation. Es ist echt fies. Für viele Mann, er kann nichts mehr sagen, glaube ich. Gott hat dafür gesorgt, dass Onesimus geflohen, also ohne jetzt Onesimus komplett zu entschuldigen oder so, aber dieses, was wir oft sagen, Gott hat es zum Besten benutzt, ist hier wahr. Also Onesimus ist zum Glauben gekommen. Und er sagt, damit du ihn ewig zurückbekommst, damit drückt er aus, ihr seid beide Christen. Es ist keine normale Beziehung mehr. Diese Beziehung ist ewig. Die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus hat eine längere Haltbarkeit als die Beziehung zwischen Philemon und seiner Ehefrau. Weil die Ehe wird es nicht in den Himmel schaffen. Aber diese Beziehung zwischen dem Sklaven und dem Sklavenbesitzer schafft es, diese Zeit zu überdauern. Guck dir die Menschen in dieser Gemeinde an. Deine Beziehung mit diesen Menschen ist ewig. Für immer. Es gibt kein Entkommen vor denen. Ja? Also wenn dich jetzt jemand nervt, dann finde dich damit ab. In diesem Leben bleibt er wahrscheinlich so, bei aller Gnade, und du wirst ihn nie wieder los, wenn er zum Leib Christi gehört. Und er dich auch nicht. Gott sei Dank. Ne? Vers 16. Also du bekommst ihn ewig zurück. Und zwar nicht mehr als einen Sklaven, sondern als mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, aber wie viel mehr für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Im Fleisch heißt so viel wie so, wie die Gesellschaft es sieht, wie die Welt es sieht, und im Herrn ist, wie wir Christen das sehen. Wir können ja diese unsichtbare Beziehung nicht sehen. Ja, man sieht nicht, ob jemand Christ ist, aber sie ist da, diese Identität. Onesimus' Identität ist jetzt dieselbe wie die von Philemon. Also im Herrn, das ist das, was ihn ausmacht. Und die Identität der anderen Christen ist dieselbe wie deine, weil wir täuschen uns selbst gerne mit unserer Identität. Also deine Identität ist in Christus und alles andere ist gar nicht mal der Rede wert. Ja, also der Mensch ist so kaputt und weiß nicht, wer er ist, dass wir alle, auch also Christen wie Nicht-Christen, überall Dinge nehmen und sie versuchen, zu einer Identität zusammenzubasteln. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. Als ich mal auf Klassenfahrt war mit unserem Lateinlehrer in Rom, der hatte einen extrem trockenen Humor, also so trocken, dass es schon wirklich fies ist. Und da war ein Junge dabei, das war so ein ganz cooler. Also er hatte sein Handy dabei, damals, ja, da waren Handys noch modern und neu. Er sah echt, also so alt bin ich jetzt auch nicht, aber trotzdem, er war so mega cool gestylt und sah aus wie aus so einer illustrierten Zeitung oder so. Und er hatte sein Portemonnaie verloren, also seine richtige Identität war weg. Ja? Personalausweis, sein Pass oder was auch immer, alles war weg. Und der trockene Lateinlehrer hat dann gesagt, jetzt kannst du hier endlich eine richtige Identität zulegen. Weil er gesehen hat, das ist nicht, was ist das denn? Diese ganze Coolheit, davon kann man sich auch nichts kaufen. Das weiß der erfahrene ältere Lehrer ja auch dann. Wer weiß, was aus diesem Jungen geworden ist. Er hat den Spruch gar nicht gehört, weil er so mit sich selbst beschäftigt war. Aber was ich meine ist, so wie dieser coole Jugendliche, der hat sich halt einen Musikstil genommen. Ein bestimmtes Aussehen, vielleicht eine bestimmte Clique und das zusammengebastelt. Wir nehmen Aussehen, Kleidung, Musikgeschmack, Meinungen, die wir uns aneignen und dann bis zum Blut verteidigen, Fähigkeiten und Gaben und Eigenschaften, also gute Dinge auch. Ne? Geschlecht, Erfolg, Misserfolg, Krankheit, Leid, Erfahrungen, Prägungen, Dinge aus der Vergangenheit. Zukunftspläne, die Familie, also ich bin der Familienvater oder die Mutter, Ehrenamt, ich bin so freiwillig hier oder sowas, soziale Medien, Hobbys, alles nehmen wir und das kleben wir, ehrlich gesagt, wie schlechtes Pappmaché zusammen und sagen, das bin ich, endlich, das bin ich, darin bin ich jetzt ausgedrückt, ich bin anders als die anderen, darin unterscheide ich mich von den anderen. Philemon sagt, ich bin Philemon, der christliche Sklavenbesitzer, der andere Menschen durch seine Wohltätigkeit erquicken kann. Endlich weiß ich, wer ich bin. Aber Paulus sagt, das Einzige, was zwei Menschen voneinander unterscheidet, ist, wo sie sind. In Adam oder in Christus. Und Philemon und Onesimus sind beide in Christus. Und diese Gemeinsamkeit lässt alle Unterschiede verblassen. Auch Unterschiede, wie der Unterschied, den wir gar nicht mehr nachvollziehen können zwischen einem Sklavenbesitzer und seinem Sklaven. Dieser Unterschied wird im Evangelium bedeutungslos, weil Jesus Beziehungen verändert. Und diese veränderte Beziehung, also einen Sklaven als Bruder zu sehen, ist gegen die Kultur. Aber das ist der Bibel egal an der Stelle. Ja, sonst hat die Bibel durchaus Respekt vor der Kultur, aber da, wo es um das Evangelium geht, egal. Nach dem Fleisch ist er ein Sklave, ja, nach der Kultur, nach der Gesellschaft. Im Herrn dagegen gehört er Christus. Da gehört er Christus. Das Evangelium verändert auch Beziehungen, nicht nur Individuen. Und Gottes Annahme muss in uns auch Annahme der anderen bewirken. Egal wie anders sie uns erscheinen. Das ist, weil wir die Dinge falsch sehen. Wir sehen Unterschiede, wo Gott nur Vielfalt sieht. Aber wir machen mal weiter. Vers 17. Wenn du mich also für einen Teil der Gemeinschaft hältst, dann empfange ihn wie mich. Wenn er dir aber Unrecht getan hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Also Paulus geht auch davon aus, dass Onesimus gestohlen hat. Vers 19, ich, Paulus, schreibe mit meiner Hand, ich werde zahlen, um nicht zu erwähnen, dass du mir sogar dich selbst schuldig bist. Ja, Bruder, ich will mich deiner im Herrn erfreuen. Erquicke mein Herz in Christus. Also, du hast den Ruf, die Herzen von Gläubigen zu erquicken, erquicke auch mein Herz, indem du Onesimus aufnimmst, um meinetwillen. Damit schließt er seine Fürbitte anstelle von Onesimus ab mit einem höheren Argument. Also er könnte nochmal sagen, tu es doch um Onesimus willen, aber hier setzt Paulus seine Beziehung für Philemon ein, für Onesimus. Oder auch für Philemon, ne? Für beide eigentlich. Vers 21, von deinem Gehorsam überzeugt, schreibe ich dir, wohlwissend, dass du sogar mehr tun wirst, als ich sage. Manche Ausleger sagen, hiermit deutet Paulus an, dass er auch irgendwie voraussetzt, dass der Sklave jetzt freigelassen werden soll. Also ein Sklavenbesitzer könnte jederzeit das Elend beenden von seinem Sklaven und ihn freilassen. Das haben die auch durchaus gemacht. Also wenn Sklaven alt werden, sind sie auch nur eine Last so. Ne? Also die können nicht mehr arbeiten, müssen aber noch versorgt werden. Dann kriegen sie ein bisschen Taschengeld oder so und sind frei, aber trotzdem noch sehr stark an diesen Besitzer oder ehemaligen Besitzer gebunden. Aber wie gesagt, Paulus weiß, er muss es nicht sagen. Er lässt das Evangelium es selber machen. Vers 22, bereite gleich auch ein Gästezimmer für mich vor, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete geschenkt werden werde. Was für ein Einsatz hier für seinen niedrigen Freund Onesimus. Er schreibt einen Empfehlungsbrief, er will zahlen, wenn es was zu zahlen gibt, und er will sogar kommen. Und das alles während seiner eigenen persönlichen Krise. Also er sitzt im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis, das ist, ich meine, vergleichbar in unserer Gesellschaft wäre, er sitzt im Krankenhaus. Das wäre so ähnlich. So ähnlich müsste er sich auch fühlen. Mitten im eigenen Stress hat er Zeit für Onesimus übrig, Geld für ihn übrig und Beziehungen für ihn übrig, um diesen einen Mitchristen, der selber schuld ist an seiner Lage. Ja? Er ist weggelaufen. Das kommt ja noch dazu. Es ist nicht so, oh, der tut mir so leid, er kann nichts dafür, ich helfe ihm mal, sondern er ist selber schuld. Ich frage mich, was der römische Soldat, der an Paulus gekettet war, als Wächter, gedacht haben muss, als er nicht nur diesen Brief, alle Briefe, die Paulus im Gefängnis diktiert hat, aber gerade diesen Vers vielleicht, gehört hat. Ja, er hört ja alles mit. Er muss alles mitmachen, solange wie seine Schicht ist, was Paulus macht. Und das heißt, alle Briefe schreiben und so, Gebet für Philemon. Ich bin mir sicher, dass der Typ sich bekehrt hat. Kannst du mir nur so vorstellen. Vers 23. Es grüßt dich auch Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus. Ach so, übrigens, hier ist Paulus mit Markus schon versöhnt. Ja? Nur so nebenbei, das, was er hier predigt, tut er selbst. Markus hatte ihn im Stich gelassen auf einer Missionsreise. Sehr schmerzhaft für Paulus, sehr emotional. Jetzt hat er ihn wieder im Team. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Und der letzte Vers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Die Gnade des Herrn. Er sagt ihm, du bist begnadigt, also sei gnädig. Und das ist die Anwendung, die ich euch zeigen will, dass Jesus Gnade uns auf diese Weise verändert. Wir werden jetzt bei Teil 2. Wir sind fast fertig, aber eigentlich ist das jetzt der wichtige Teil. Es ist so, dieser Konflikt, habt ihr jetzt gemerkt, ist schon schwierig. Es ist viel schlimmer als das, was wir kennen, weil es bei uns keine Sklaverei gibt. Also nichts konnte damals diese Kluft überbrücken. Also zwischen einem Sklavenbesitzer und seinem Sklaven, das war schon ein Test jetzt für das Evangelium, für die Mission von Paulus. Und auch wenn ihr denkt, okay, Declan will jetzt bestimmt, dass wir uns auch versöhnen lassen mit allen möglichen Leuten, und vielleicht hast du das schon vorweggenommen und hast schon die ganzen Gegenargumente im Kopf, so, übrigens, ich will das nicht, der Heilige Geist will das, ja, nur so nebenbei. Vielleicht denke ich, was ist der Aufwand, das Risiko, wenn ich auf diese Menschen zugehe? Ich will euch aber kurz zeigen, wie das für diese beiden Männer ist. Der Aufwand für Philemon, für Onesimus ist bitter. Eine Seefahrt nach Rom, während er vogelfrei ist. Von Rom bis nach Kolossee. In einer Zeit, wo man eigentlich, also Paulus ist oft gereist und ist deswegen oft im Wasser gewesen. Also es ist nicht irgendwie wie Fliegen heute, sondern wie Fliegen vor 100 Jahren ungefähr, so sicher ist das. Und was viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, er ist jetzt ein Freund von Paulus, ist im Hauskreis von Paulus und jetzt soll er Paulus verlassen. Also das ist fies für ihn. Er soll Paulus verlassen. Er hat einen Apostel als Mentor und jetzt muss er gehen, um sich zu versöhnen mit jemand anders, der bestimmt nicht halb so toll ist wie Paulus, wahrscheinlich in seinen Augen, schätze ich mal. Für Philemon ist der Aufwand, er muss sich schon sehr jetzt auf das Ganze einlassen. Und es ist öffentlich. Aus irgendeinem Grund hat Paulus diesen Brief an die ganze Gemeinde geschrieben, nicht nur an Philemon. Also für Philemon ist es echt fies jetzt. Die Gefahr, ja, also das Risiko ist für Onesimus. Schwere Körperverletzung ist durchaus möglich. Kritik durch Philemon, ja, warum hast du das getan? Oder durch andere, durch die Familie von Philemon, warum hast du. Wir wissen ja nicht, was seine Aufgabe war. Vielleicht ist jetzt der Garten kaputt, vielleicht ist der Sohn jetzt gar nicht mehr unterrichtet worden, vielleicht war das seine Aufgabe, das weiß man gar nicht. Das eine, außerdem muss er dann wieder als Sklave leben, vielleicht, das ist auch doof. Er wird von anderen Sklaven ausgelacht werden, weil er zurückgekommen ist. Wer macht denn sowas? Und was ist, wenn Philemon nicht versöhnungsbereit ist? Dann ist all das gewissermaßen umsonst gewesen. Und Paulus sagt, trotzdem, geh trotzdem hin mit dem Evangelium. Für Philemon ist Folgendes jetzt das Risiko. Und ich nehme bewusst Risiko. Sich zu versöhnen ist gefährlich. Du wirst höchstwahrscheinlich verletzt werden dabei. Also bei dem Versuch, das wieder gut zu machen oder es wieder gut machen zu lassen. Für Philemon bedeutet das Risiko, finanzielles Risiko. Verzicht auf sämtliche Wiedergutmachung, weil Paulus sagt zwar, er wird zahlen, aber Onesimus, also Philemon wird sagen, nein, tu es nicht. Ich lasse es einfach, den finanziellen Schaden. Verzicht auf Gerechtigkeit. Spott von nichtchristlichen Sklavenbesitzern in der Gegend, die sagen, warum strafst du ihn nicht, du Weichei oder so. Kritik von anderen Sklavenbesitzern. Warum bestrafst du ihn nicht, du Verräter? Wenn er ihn freilassen sollte, wenn er ihn wirklich freilassen sollte, werden alle seine Sklaven auf einmal falsche Bekehrungen haben und sagen, ich bin auch Christ. Damit wäre bestimmt auch Philemons Gewissen belastet. Dann vor allen Dingen, was ist, wenn es Onesimus nicht wirklich leid tut? Was ist, wenn er das nur macht, weil es heute in der Predigt dran ist? Was ist, wenn er wieder abhaut? Wenn seine Bekehrung nicht echt ist? Das weiß Philemon ja alles gar nicht. Ich glaube, das sind alles Ausreden. Jede einzelne von diesen Dingen, die diesen beiden Männern einfallen könnte, ist nur eine Ausrede. Natürlich, also qualifizierend muss man sagen, gibt es Fälle, wo du nicht viel tun kannst. Aber selbst da, wenn der andere überhaupt nicht versöhnungsbereit ist, würde ich sagen, dann musst du innerlich versöhnungsbereit bleiben. Und das dauert manchmal lange. Ja? In der Zwischenzeit wird dein Herz von alleine aber hart werden wollen. Automatisch. Das ist unser Naturzustand. Und da geht es dann, versöhnungsbereit zu bleiben. Okay, also ich habe 5 konkrete anwendungsmäßige Aufforderungen, die ich euch mitgeben will. Erstens, versöhne dich. Ja, also wenn es wirklich so ist, dass du jetzt überführt bist, weil es gibt einen Konflikt und du weißt genau, den solltest du angehen, dann mache den ersten Schritt. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt, habe ich das gemerkt, es gibt einen Menschen in meiner Gemeinde, mit dem reden wir reden gar nicht mehr zusammen, und ich habe das verdrängt einfach, ich schätze er auch, und alles, was ich jetzt gemacht habe oder alles, was ich bisher erreichen konnte, ist eine E-Mail: wollen wir uns treffen? Ja, und jetzt haben wir einen Termin in 1,5 Wochen oder so. Und das ist nur der Anfang. Das wird voll schwer, das ist voll kompliziert mit dem, aber ich denke, oder ich fühle mich jetzt besser, nicht, dass Gefühle jetzt irgendwie maßgebend sind oder so, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu sagen. Ja, mach heute einen Termin aus mit der Person. Oder versuche es. Ich sage vielleicht nein, dann hast du, so viel an dir liegt, mit jedem Menschen Frieden. Solange, wie du es nochmal versuchst. Also Nummer 1, versöhne dich direkt. Nummer 2, wenn das nicht geht oder wenn du da kein Bedarf hast, was ja auch schön ist, dann bleibe versöhnungsbereit. Oder, also was ich glaube, Paulus geht es hier um einen Wert, um einen Charakterzug, den er in Philemon und in uns wecken will. Schau dir diese Versöhnungsbereitschaft von Jesus ab. Jesus hat mit dieser samaritanischen Frau geredet. Jesus hat Teile der Gesellschaft miteinander versöhnt. Sein Vorläufer Johannes der Täufer sollte die Herzen der Väter und die Herzen der Söhne zueinander bekehren. Guck es dir von Paulus ab, der scheinbar fast so ein gutes Vorbild ist wie Jesus, der sich hier auch als Friedensstifter anbietet, als Mediator, der sich mit Markus versöhnt hat, der auch einen Dienst der Versöhnung hat. Er versöhnt die Heiden und die Juden miteinander durch sein Evangelium. Ahme andere Vorbilder nach in der Gemeinde. Ich kenne euch da gar nicht gut genug, sonst könnte ich jetzt jemanden nehmen und sagen, macht es so wie er oder so. Aber ihr müsst dann wissen, wer das ist. Ja? Also erstens, versöhne dich. Zweitens, bleibe versöhnungsbereit. Beziehungsweise, nimm das wirklich als Wachstumsbereich so für dich an, als Charakterzug, den du nachahmen willst. Drittens, das ist für euch aus dem Norden vielleicht das Schwerste, seid nicht zynisch, wenn es um Versöhnung geht. Ja, das ist nichts für trockene Witze oder so. Die werden sich nie versöhnen. Die hasst mich seitdem oder was auch immer. Ein Friedensstifter sollst du sein. Und das hat wesentlich mehr mit Idealismus zu tun und sogar mit Naivität als mit Zynismus, der eigentlich nur Unglaube ist, der andere mitverführen will. Und so ist das halt. Also manchmal hängt es an der Einstellung, dass man einfach davon ausgeht, dass es nicht klappt. Aber das ist Unglaube. Ja, es ist nicht Humor. Das ist nicht, weil ich aus Norddeutschland komme. Das ist Unglaube. Es tut mir leid an der Stelle. Viertens, verstecke dich nicht hinter deinen Ausreden, so wie Onesimus. Ja, also ich hoffe, dass dein Konflikt, wenn du einen hast, nicht dass du jetzt nicht so geblendet bist, dass du sagst, nee, bei mir ist es schlimmer als bei mir. Also, wir wollen das nämlich gar nicht möglich. Und deswegen tu es einfach. Ja? Verstecke dich nicht hinter deinen Ausreden. Fünftens, bedenke, wir haben nur einen Feind. Nur einen. Und den haben wir alle gemeinsam. Satan ist der Feind. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Das muss man sich immer wieder sagen. Es entspannt auch wahnsinnig, wenn du einen Konflikt als Anfechtung sehen kannst. Diese Woche war das so. Wir haben gemerkt, warum sind wir heute so gegeneinander? Das war Anfechtung mit dem Ziel, dass ich zum Heuchler werde und dann eine Predigt über Versöhnung halten muss, sozusagen. Ja? Aber das lass dich da nicht blenden. Wir haben nur einen einzigen Feind und seine Scharen. Ich schätze, vor einigen Jahren hätte ich jetzt aufgehört mit der Predigt, aber mein Ziel mit dieser Predigt ist nicht nur, dass bei dir ein Wunsch nach Versöhnung entsteht oder eine Versöhnungsbereitschaft oder dass du dich später, wenn du Konflikte hast, an sie erinnern kannst oder so, sondern mein Ziel ist, dass Jesus selber es ist, der dich verändert. Und deswegen will ich euch zeigen, wie das geht, also wie Jesus das macht. Mein letzter, wichtigster Punkt ist, du kannst es gar nicht. Du kannst diese Anwendung kannst du gar nicht machen. Das würde nur, also man kann sich auch auf gesetzliche Weise versöhnen mit anderen. Das geht. Ja? Dann hat man es abgehakt und man hasst ihn trotzdem. Aber alle anderen haben es mitbekommen, also es ist okay. So, ne? Bis zum nächsten Mal, wo es derselbe Konflikt dann wieder hochkommt. Wir müssen bei allen Dingen auf Jesus schauen, auch bei diesem Thema. Er ist der Versöhner schlechthin. Er kann das. Das ist sein Wesen, seine ganze Mission ist Versöhnung. Er hat die schlimmsten Feinde im Universum miteinander versöhnt. Gott und den Menschen. Dich und deinen Schöpfer. Die Kluft zwischen Onesimus und seinem Meister, Besitzer ist nichts im Vergleich zu der Kluft, die wir aufgerissen haben in unserer Rebellion. Deine Probleme mit Person XY sind gar nichts im Vergleich zu dieser Kluft, die Jesus da geschlossen hat. Weltfrieden wäre nichts im Vergleich zu dem Frieden, den Jesus geschlossen hat zwischen Gott und uns am Kreuz. Also vertraue nicht auf dich selbst oder auf die 4, 5 Anwendungen oder irgend sowas, sondern auf Jesus' Fähigkeit zu versöhnen oder seine Macht auch und seine Souveränität über jedes menschliche Herz. Es kann sein, ein Gebet und Jesus hat es getan und dann war es das mit dem Konflikt. Das wissen wir ja gar nicht. Auf Jesus schauende Versöhnung sieht so aus. Siehst du, wie er dich, den entlaufenen Sklaven, gesucht hat und wie er sich deiner erbarmt hat, wie er dich gezeugt hat im Gefängnis, indem er dir Glauben geschenkt hat und wie er deine Schuld bezahlt, so wie Paulus das anbietet, ich übernehme das, so hat das Jesus gemacht, durch sein eigenes Blut. Siehst du, wie er jetzt für dich beim Vater eintritt, so wie Paulus eintritt für Onesimus bei Philemon. Jesus hat bei uns völlige Annahme beim Vater erwirkt. Und das ist es, was uns, glaube ich, verändern wird. Er hat die vollständige Wiedergutmachung dafür gebracht. Das, was Paulus versucht anzubieten, hat Jesus wirklich getan. Für deine Flucht von Gott. Diese Wiedergutmachung hat er von Christus empfangen, statt von dir. Das ist das Evangelium. Dass du gar nichts dazu leisten kannst oder sollst. Und noch mehr, also Philemon hat, wenn er wirklich voll absahnt, wird er jetzt freigelassen. Aber wir sind nicht nur Freigelassene Gottes, wir sind Erben Gottes durch das Evangelium. Also er hat uns nicht nur irgendwie versöhnt und dann ist es okay. Und das ist, glaube ich, auch das, was Gott von uns dann möchte. Es ist Frieden in dem Sinne ist nicht das Ziel, sondern noch mehr. Noch mehr Gemeinschaft und Liebe als vorher. Und all das hat Jesus auch für die anderen getan. Auch Wenn es eine christliche Person ist, mit der du im Konflikt bist oder sein wirst oder warst, dann auch für sie, auch für die anderen sozusagen. Und durch seinen Tod am Kreuz wird dir und wird mir und wird uns seine gesamte Gerechtigkeit zugerechnet. Das heißt, seine Barmherzigkeit wird dir, dem Unbarmherzigen, zugerechnet. Und seine Freundlichkeit bedeckt deinen Hass. Seine Geduld bedeckt deine Ungeduld, seine Demut bedeckt deinen Stolz, seine Sanftmut, dein Zorn. In Christus sind alle seine Tugenden deine und warten nur darauf, vom Heiligen Geist wirklich angewandt zu werden, durch den Glauben. Ja? Und das wird uns verändern. Seine Gnade macht gnädig. Und seine Barmherzigkeit macht barmherzig. Seine Geduld geduldig, seine Demut demütig, sein Friede friedlich und seine Versöhnung macht bereit.